So, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie hören mich alle gut. Ich hoffe, es hat jeder halbwegs einen Platz gefunden. Das Thema Stadtentwicklung zieht offenbar, beschäftigt Linzer schon seit einigen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Ich darf Sie herzlich begrüßen im Kepler-Salon. Mein Name ist Christian Diabel, ich bin Redaktionsleiter der Stadtrundschau und dieser Abend ist der erste einer Kooperation zwischen dem Kepler-Salon und unserer Zeitung. Wir werden zweimal im Jahr über aktuelle Themen hier diskutieren, die auch in der Zeitung ein bisschen begleiten. Und für den ersten Abend haben wir uns das Thema Stadtentwicklung ausgesucht. Das hat ein paar offensichtliche Gründe. Wer die Linzer Politik mitverfolgt, kaum ein Thema wird so heiß diskutiert wie Verkehr, Wohnen und alles, was dazugehört. Das ist natürlich auch für uns als Lokaljournalisten das tägliche Brot hier in Linz. Und wir haben uns vorgenommen für den heutigen Abend, ich hoffe, ich enttäusche jetzt keinen, weniger über einzelne Projekte, über einzelne Streitfragen, einzelne Hochhäuser oder Brückenprojekte zu diskutieren, sondern ein bisschen den Bogen ein bisschen breiter zu spannen und Stadtentwicklung im Größeren zu betrachten und mit einigen Best-Practice-Beispielen, von denen die Stadt Linz vielleicht in den nächsten Jahren lernen kann, sich etwas abschauen kann. Die Vorreiterrolle haben wir in dem, so viel glaube ich kann man sagen, in dem Bereich eher nicht. Und deswegen wollen wir ein bisschen über die Stadtgrenzen hinausschauen. Der Horizont ist mit Linz 2040 einmal angesetzt, also ungefähr 20 Jahre. Es geht jetzt nicht um die Stadt der Zukunft mit fliegenden Autos und so weiter, sondern es geht eher um die nähere Zukunft. Was kann man bei diesem Umbau der Stadt, bei dem notwendigen Umbau der Stadt tun? Was ist politisch durchsetzbar? Was ist technisch möglich? Was ist ratsam, wenn es darum geht, die Lebensqualität der Menschen, die Lebensqualität von uns allen zu erhöhen. Was in Linz auffällt, es wird sehr viel gestritten, es wird sehr viel negativ diskutiert, es sind sehr viele Leute unzufrieden. Was ein bisschen fehlt, sind eben Utopien, sind Visionen, sind positive Projekte und da wollen wir einen kleinen Beitrag dazu leisten heute, um die Diskussion ein bisschen unter diesem Gesichtspunkt zu sehen. Was braucht die Stadt der Zukunft, ist deshalb auch die Ausgangsfrage und wir haben drei Expertinnen eingeladen für den heutigen Abend, die uns da ein bisschen weiterhelfen können, so hoffe ich doch. Das ist zu meiner Rechten Sibylla Zech aus Wien. Sie ist aus Wien zu uns gekommen, hat die weiteste Anreise, aufgewachsen ist sie in Vorarlberg, in Nenzing und ist seit 2008 Professorin, das muss ich jetzt ablesen, am Fachbereich Regionalplanung und Regionalentwicklung des Departments für Raumentwicklung, Infrastruktur und Umweltplanung an der TU Wien, an der Technischen Universität. Sie beschäftigt sich mit Fragen der Gestaltung regionaler Räume und den damit verbundenen Aspekten der Politik, der Bildung von Netzwerken und, das könnte in Linz auch interessant sein, der Bürgerbeteiligung bei solchen Projekten. Ich habe Sie im Vorfeld gefragt, was ist für Sie eine wichtige Maxime in der Raumplanung? Sie hat mir gesagt, die Innenentwicklung mit Qualität statt Wachstum nach außen. Das heißt, lebendige, durchgrünte Stadtquartiere statt Zersiedelung der Landschaft. Herzlich willkommen in Linz im Kepler-Salon. Neben ihr sitzt Max Mandl, er ist der Linzer in der Runde, in Linz aufgewachsen, hat ebenfalls in Wien Raumplanung studiert und ist seit dem Jahr 2000 selbstständig. Max Mandl betreut eine Reihe von Städten und Gemeinden in Oberösterreich, vor allem im nördlichen Umland von Linz. Ein paar sind genannt, also Grammerstetten, Walding, Freistadt, Buchenau. Die unterstützt er bei der Ortsplanung, bei Entwicklungskonzepten und berät sie laufend. Für Max Mandl beruht eine vorausschauende Stadtentwicklung vor allem auf drei Strategien, nämlich einem nachhaltigen Mobilitätskonzept, einer maßvollen Nachverdichtung der Innenbereiche und einer Aufwertung des öffentlichen Raums. Ganz außen sitzt ein Gast aus Gmunden, nämlich Helmut Koch. Er ist ebenfalls Raum- und Verkehrsplaner und er ist seit 1987 freiberuflich und leitet das Büro Comobile in Gmunden. Für Linz hat er schon einige Projekte umgesetzt, da ist es gegangen um verkehrssparende Stadtentwicklungskonzepte, um Straßengestaltungen, um Mobilitätskonzepte für Wohnprojekte und um Beschleunigungskonzepte für Buslinien. Was besonders interessant ist, Helmut Koch war in dem kooperativen Verfahren in Ebelsberg involviert, das wahrscheinlich heute noch ein bisschen Thema sein wird. Für ihn wird die Mobilität immer bunter und vielfältiger und die Städte müssen sich dafür rüsten. Wie, werden wir dann gleich diskutieren. Ich werde es mir zum Einstieg ganz leicht machen und Ihnen dafür ein bisschen schwerer und Ihnen gleich die Frage, nämlich den Titel der Veranstaltung stellen. Wie sieht aus Ihrer Sicht die Stadt der Zukunft aus, die Stadt der nahen Zukunft? Bitte, Frau Professor, wenn Sie anfangen möchten.
Ja, danke für die Einladung und gleich eine Riesenfrage, die sich nicht so leicht aus dem Ärmel schütteln lässt. Wenn wir die Stadtforscher und die Zukunftsforscher fragen, was ist die Stadt der Zukunft, dann ist das ganz klar die Megacity. Ja, das sind die Riesenstädte auf dieser Welt. Der globale Trend der Urbanisierung in die großen Städte. Das ist vielleicht jetzt nicht eine Antwort, die jetzt für unseren Maßstab Linz oder für unseren Maßstab Österreich passt. Aber vom Thema her passt das schon, eben von diesem Thema der Urbanisierung. Also das ist vom Wachstum der Städte, auch der Mittelstädte, auch der Kleinstädte mittlerweile wiederum. Also dieses Thema der Zentren und deren Funktionen, das ist schon ein ganz ein wichtiges Thema, auch in unserer Dimension. Und da sind so die Punkte zu dem Satz, den Sie so vorher schon zitiert haben, dass die Stadt der Zukunft nicht eine ist, die sich über das Land einfach so breiartig weiter ausbreitet, sondern eine Stadt, die eine Qualität nach innen entwickelt. Und das heißt jetzt nicht einfach nur mehr und höher und breiter und dichter sozusagen, sondern das heißt eigentlich eine mehrfache Form der Innenentwicklung findet. Also natürlich geht es auch um die bauliche Gestaltung der Stadt. Es geht aber genauso um die Freiraumgestaltung, um eine wachsende Stadt braucht auch mehr Freiraum und mehr Grün in der Stadt. Es geht um mehr Mobilität, nicht mehr Verkehr. Das ist ganz was anderes, aber dazu werden wir noch einiges, denke ich, auch vom Helmut Koch hören. Also auch dieses Thema der Mobilität ist ein Thema für eine hochwertige Innenentwicklung. Und dann würde ich auch sagen, abgesehen von den physischen und funktionalen Themen, natürlich auch die Frage, wie geht man in der Stadt miteinander um? Wie kommt man zu Entscheidungen in der Stadt? Wer hat daran teil, nimmt daran teil? Also dieses Thema der Partizipation, dieses Thema der sozialen Innovation in der Stadt scheint mir da auch ein ganz wesentliches für die Stadt der Zukunft.
Danke mal fürs Erste. Bitte das Mikro an den Max Mandl weitergeben.
Wie wird Linz 2040 aussehen? Für mich gibt es da eigentlich zwei Szenarien. Das eine ist ein Negativszenario, wo ich auch sagen muss, wo ich auch sehe, dass wir in vielen Bereichen eigentlich darauf zusteuern. Das ist einerseits einmal, glaube ich, die Verkehrslawine in diesem Negativszenario wird weiter rollen. Unabhängig davon, ob jetzt ausschließlich fossil oder elektrisch, auf jeden Fall so, dass also das Stadtleben weiterhin massiv davon beeinträchtigt wird. Und im städtebaulichen und im architektonischen Bereich wird sich überwiegend Banalität und Mittelmaß breit machen. Ein zweites Szenario, für das ich plädiere, wäre im Prinzip ein Leitbild einer, sage ich mal, weitestgehend vom Autoverkehr befreiten Stadt, einer kompakten urbanen Stadt mit hoher architektonischer und städtebaulicher Qualität.
Helmut Koch, bitte.
Ja, vielleicht ein paar Worte noch zum Thema Verkehr, das ja schon ein paar Mal angesprochen wurde, ist in der Stadt natürlich immer ein Thema. Ich arbeite jetzt schon an die 30 Jahre sozusagen in der Verkehrsplanung und wenn man jetzt zurückschaut, sozusagen der Blick zurück, was hat sich eigentlich in diesen 20, 30 Jahren verändert, kann man sagen, einiges von den Schwerpunkten der Verkehrsplanung, andererseits aber nicht so viel, wie man vielleicht glauben würde, wenn man in die Zukunft schaut. Also das Verkehrssystem ist ein sehr träges, das heißt, die Änderungen finden nur sehr langsam statt und ich glaube, das ist auch für die Zukunft ganz wichtig, dass es nicht möglich sein wird, sozusagen mit Einzelinvestitionen, Einzelmaßnahmen hier sozusagen alles komplett umzudrehen. Die Strukturen, wie sie heute sind, haben eine sehr hohe Lebensdauer und natürlich auch eine gewisse Konstanz sozusagen, die erzwingen auch gewisse Verhaltensweisen. Aber ich glaube, wichtig ist trotzdem, wenn man in die Zukunft schaut, zu sehen, was sich verändert. Und ich glaube, es wird sich doch einiges verändern gegenüber heute. Und ich beginne da vielleicht bei dem Thema, das jetzt vielleicht gar nicht am Anfang mit der Verkehrsplanung selbst in Verbindung gebracht wird, sondern die Frage, wie man sozusagen in einer Stadt plant, wie man Stadtentwicklung macht, wie man Verkehrsplanung macht. Und ich bringe vielleicht ein Beispiel, weil ich es vor kurzem jetzt wieder gelesen habe. Eine Stadt, die ganz weit weg ist, fast auf der anderen Seite der Welt. Seattle in den USA, die also immer in der Stadtentwicklung eigentlich so Vorbildstadt war. Es hat in Seattle vor 15, 20 Jahren, glaube ich, eine Bürgermeisterwahl gegeben, die damals positiv entschieden wurde mit dem Thema Stadtentwicklung. Also der Bürgermeister hat die Wahl dort gewonnen mit einem ambitionierten Stadtentwicklungskonzept. Also sowas ist möglich. Und diese Stadt hat also hier arbeitet weiter in dieser Tradition und hat jetzt vor kurzem ein neues Konzept, wenn man so will, herausgebracht, 2017. Das heißt nicht Konzept oder Strategie, sondern das heißt Playbook, also ein Spielbuch sozusagen zum Thema Mobilität, wo also hier Trends aufgezeigt werden und vor allem Instrumente, wie man mit diesen Trends in Zukunft umgehen will. Und das halte ich eigentlich für einen ganz interessanten Ansatz, sozusagen einmal zu schauen, ja, was kommt auf uns zu und wie können wir umgehen damit und welche Instrumente gibt es dazu. Und da vielleicht ein paar Schlagworte inhaltlicher Art, die ich jetzt auch aus diesem Spielbuch aus der Stadt Seattle entnommen habe. Dort ist sozusagen die Meinung, und ich bin auch überzeugt, dass das so ist, dass die Zukunft der Mobilität in den Städten, man muss, glaube ich, immer Stadt und Land, glaube ich, schon unterscheiden. Hier gibt es ganz unterschiedliche Voraussetzungen, aber in urbanen Bereichen wird der Verkehr in Zukunft mehr geteilt sein. Das heißt, man wird Verkehrsmittel mehr teilen. Es wird nicht jeder alles kaufen. Die Motorisierung geht ja heute in den Städten auch schon zurück. Auch in Linz ist sie relativ bezogen auf die Einwohner rückläufig, so wie in Wien. Es wird mehr aktive Mobilität geben. Man wird mehr zu Fuß gehen, mehr mit dem Rad fahren. Es wird wahrscheinlich auch in der autonomen Mobilität, autonome Fahrzeuge werden ihren Platz finden in den nächsten Jahren, in den Städten wahrscheinlich als letztes. Das wird ein bisschen diskutiert, sage ich jetzt einmal, überbewertet. Dieses autonome Fahren wird vermutlich zuerst auf den Autobahnen außerhalb der Städte natürlich Platz greifen, aber natürlich auch in Nischen hier in der Stadt gewisse Dinge verändern und kann natürlich, sage ich, das ganze Verkehrskonzept grundsätzlich auf den Kopf stellen. Das ist ein Thema, glaube ich, das man als Stadt auch diskutieren muss, wie man mit dem umgehen möchte in Zukunft. Das kann also sowohl in die eine Richtung wie in die andere Richtung losgehen. Also wenn wir autonome Fahrzeuge haben, kann man auf der einen Seite sagen, man braucht eigentlich keine Parkplätze mehr, weil sozusagen die Autos ja nicht abgestellt werden müssen. Andererseits hat so ein System natürlich auch die Tendenz in sich, noch mehr Autoverkehr halt mit autonomen Fahrzeugen zu erreichen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Elektrisch ist sicher ein Thema. Elektromobilität ist für die urbane Mobilität jetzt nicht ausschlaggebend. Das ist ein anderer Antrieb, ändert einmal grundsätzlich nichts. Und glaube ich, was in Zukunft sein wird, dass es eine viel breitere Auswahl an Mobilitätsmöglichkeiten geben wird. Das zeichnet sich heute schon ab in Stadterweiterungsgebieten, wo man eigentlich heute sozusagen den Nutzern, den Mietern schon auch Mobilitätsmöglichkeiten anbietet, nicht nur Parkplätze sozusagen hinbaut, sondern auch sich darum kümmert, wie die Leute sich bewegen können, sprich also Carsharing-Fahrzeuge, Mobilitätsangebote, Mobilitätsberatung und Ähnliches anbietet. Also das sind, glaube ich, Trends, die in Zukunft hier an Bedeutung gewinnen werden.
Ich möchte gleich ganz kurz beim Verkehr bleiben. Sie haben ja gesagt, in den Stadtentwicklungsgebieten gibt es durchaus schon solche Ansätze. Wie ist es aber bei der sozusagen schon fertig gebauten Stadt oder vorläufig fertig gebauten Stadt? Wie kann man, gerade in Linz hat man doch den Eindruck, dass, wenn es darum geht, zum Beispiel den Radverkehrsanteil zu steigern, dass zwar einiges getan wird, aber nur dort, wo noch Platz ist, wo es noch geht, wo man halt noch einen Streifen hinpinseln kann. Aber sobald es darum geht, den Autos zum Beispiel jetzt den Raum wieder streitig zu machen, irgendwelche Dinge rückzubauen, wird schon wieder schwierig. Wie kann man in der Innenstadt so eine Mobilitätswende auch baulich erreichen und durchsetzen?
Ich glaube, da geht es um eine Rückgewinnung der öffentlichen Räume. Also da gibt es sehr wohl Beispiele, wie man das tun kann. Es ist auch ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. Vielleicht ein Beispiel auch aus einer Stadt, die das wirklich schon umgesetzt hat. Das ist Barcelona. Die haben also sogenannte Superblocks in den dicht verbauten Gründerzeitvierteln quasi eingerichtet, wo man sozusagen hier Blocks mit rund 400 mal 400 Metern im dicht verbauten Gebiet abgegrenzt hat und gesagt hat, innerhalb dieser Blocks gibt es eigentlich keinen Durchgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen und im Regelfall auch keine abgestellten Fahrzeuge an der Oberfläche. Das ist natürlich eine Geschichte, die sehr attraktiv ist, gerade im dicht verbauten Gebiet, hier die öffentlichen Räume wiederzugewinnen. Das heißt, die Autos werden sukzessive in Garagen oder andere Abstellmöglichkeiten verlagert oder in ihrem Bestand reduziert. Also das ist auch eine Entwicklung, die, glaube ich, ganz stimmig ist. Aber sozusagen durch solche Konzepte natürlich werden hier neue Qualitäten geschaffen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man sehr viel bewegen kann und wo man auch in gewachsenen Strukturen hier etwas verändern kann.
Man sieht es, im Fernsehen wird man es dann nicht sehen, aber Sie sehen auf dem Monitor ein paar Bilder vom Heimo Bertelwieser, der für die Stadt Linz Hotspots, Baustellen fotografiert, sehr eindrucksvolle Bilder. In Linz werden ja gerade, wenn man es so rechnen will, 4 Brücken gebaut. Das heißt, es tut sich was auf dem Sektor. Ist es die richtige Richtung, in die es geht? Möchte ich mal jetzt einmal in die Runde werfen, die Frage.
Danke für die Frage. Mir war es auch klar bei meinen Mitdiskutanten, dass es hauptsächlich mir wahrscheinlich obliegt, die konkreten Themen in Linz anzusprechen. Ich werde das auch sehr gerne tun. Bevor wir zu positiven Beispielen kommen in Europa, würde ich trotzdem einfach nochmal die konkrete Lage in Linz analysieren. Das ist einerseits das Verkehrsthema, das Sie mir jetzt angesprochen haben. Es ist auf jeden Fall so, dass natürlich die Westring-Autobahn oder der zehnspurige Ausbau an der Vöstbrücke oder eventuell eine Ostumfahrung direkt neben Wohngebiet in Ebelsberg, die werden alle irgendwie für das autoorientierte Pendeln sicherlich da und dort einen positiven Effekt haben. Aber man kann auf jeden Fall sagen, es wird sicherlich nicht die Stadtqualität, die Qualität in Linz erhöhen. Das ist einmal ganz eindeutig. Vielleicht zur Westringbrücke. Kann man auch so oder so sehen. Natürlich der Stau in der Rudolfstraße und alles ist natürlich auch nicht optimal. Aber ob man unbedingt sehen muss, dass dann gleichzeitig die halbe Waldeckstraße abgerissen wird und am Bahnhof mehr oder weniger innerstädtisch ein Autobahnknoten entsteht, das ist also doch mehr als bedenklich. Und wenn hier also solche Projekte jetzt kommen, fehlt eigentlich komplett auch die Begleitstrategie dazu. Also ich habe noch niemanden sagen gehört, jetzt von planerischer Seite oder auch von politischer Seite, dass selbstverständlich nach Realisierung der Westringbrücke zum Beispiel dieses leidige Thema des Rad- und Fußweges auf der Nibelungenbrücke ähnlich gelöst wird. Es wäre doch nichts einfacher als das, einfach hier von 6 auf 4 Fahrspuren zurückzugehen. Ne? Es handelt sich beim Ausbau des Fuß- und Radverkehrs, wie Sie schon gesagt haben, eigentlich nur um Lippenbekenntnisse. Tatsächlich passiert hier äußerst wenig. Noch weniger passiert eigentlich im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Es ist fast grotesk, das Projekt der 2. Schienenachse in Linz, also die schon mit allen möglichen oberirdisch, unterirdisch, Eisenbahn, Straßenbahn und so weiter. Und es gibt eigentlich immer noch keine vernünftige Lösung und auch keine absehbare Realisierung sozusagen. Und das einmal zum Verkehrsbereich.
Ich muss ganz kurz, bevor wir zu Frau Professor Zech weitergehen, als Verteidiger der Linzer Verkehrspolitik ausrücken. In der morgigen Stadtrundschau sagt der Markus Hein, sobald die Westringbrücke fertig ist, wird ein Fahrstreifen auf der Nibelungenbrücke dem Autoverkehr weggenommen. Es kommt der autofreie Hauptplatz. Innenstädtische Ruhezonen und so weiter und so fort, hat er quasi
sehr erfreulich zum ersten Mal
Aussicht gestellt. Ja. Morgen in der Rundschau.
Bitte. Ja, vielleicht, wenn ich anschließen darf an die beiden Statements. Ich kann es jetzt konkret zu Linz kann ich es nicht sagen, weil ich habe in Linz kaum gearbeitet, mal einen Artikel drüber gemacht, aber in In Oberösterreich kenne ich mich schon ein bisschen aus insgesamt. Aber sozusagen generell, also Straßen in die Region zu bauen, ist in der Regionalentwicklung sozusagen das seit jeher die Strategie, um die Regionen zu stärken. So heißt es. Ob es die Regionen wirklich stärkt, das ist die Frage. Wer profitiert sozusagen von einer Verbindung? Ja, ich sage jetzt von Wien ins Waldviertel, können wir jetzt auf Linz auch übertragen. Wer profitiert davon? Das Zentrum oder die Region? Wer profitiert mehr davon? Ja, das Zentrum. Und das ergeben eigentlich alle Untersuchungen da dazu. Und darum ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Wort, das du, wichtigen Begriff, den du genannt hast, das Thema der Begleitmaßnahmen. Ich möchte sogar fast dazu sagen, es sind eigentlich nicht Begleitmaßnahmen, sondern Hauptmaßnahmen. Nämlich, was mache ich wirklich in der Stadt, um die Qualität zu verbessern? In Zürich zum Beispiel heißt es, glaube ich, auch Westring, die Westumfahrung. Da ist parallel mit dieser Automaßnahme sind die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Begegnungszonen, Durchgrünungen und so weiter in den Stadtvierteln gemacht worden, die eben dadurch eine Entlastung erfahren sollen. Und das funktioniert dann, weil sonst ist es eh in Kürze sozusagen wieder alles voll. Das kann der Helmut Koch kann das besser erklären als ich. Also das ist sozusagen dieser eine Punkt, wenn man sozusagen den Bezug zur Region nimmt. Und darum möchte ich auch noch anschließen, weil der Helmut Koch gesagt hat, Unterschied Land und Stadt, das ist sicher richtig, ne? Im Land haben wir Schwierigkeiten, die Erreichbarkeit sozusagen zu gewährleisten. Das ist wahnsinnig teuer im öffentlichen Verkehr, aber auch Straßenbau, falls noch notwendig. Die Stadt können wir heute eigentlich nicht verstehen, nur als Stadt, das Gefüge, das innerhalb einer Stadtgrenze ist, sondern ist eine Stadtregion. Ja, also das hängt zusammen, das hängt, da ist jetzt halt, wenn man Linz und Leonding und Hörsching und Traun und, das ist eine Region, in der die Menschen alltäglich die Gemeindegrenzen überschreiten, eben zur Arbeit, in die Schule, in der Freizeit, in den persönlichen Beziehungen und so weiter. Das ist eine Stadtregion und daher ist diese übergemeindliche Betrachtung auch, diese regionale Betrachtung von großer Wichtigkeit. Also wenn man und das in der Mobilität haben wir ja dieses Problem, dass wir zwar in den Städten, ist in Wien so, in Graz so, in Linz so, eigentlich ein relativ gutes Verhältnis geschafft haben, was sozusagen den Model Split, also welche Verkehrsmittel haben welchen Anteil, dass der Anteil der Radfahrer und Fußgänger recht hoch ist, dass die öffentlichen Verkehrsbenutzer relativ hoch sind und die Motorisierung zurückgegangen ist und so weiter. Wenn wir an die Stadtgrenzen gehen, ist in Linz auch so, dann nachher bricht es. Ja? Also in den Nachbargemeinden schaut es schon ganz anders aus. Das ist, darum braucht es wirklich eine stadtregionale Strategie, um hier eben auch Qualität zu sichern. Und immer wieder beides, ja. Also diese Begleitmaßnahme, diese Gestaltung des öffentlichen Raumes und ein neues Verständnis dafür ist von grundsätzlicher Wichtigkeit.
Bitte. Vielleicht noch zum Thema Verkehrspolitik oder Strategie ein paar Worte. Wir arbeiten sehr viel in der Stadt Salzburg. Und da hat es vor ungefähr einem Jahr sozusagen, denke ich doch, in der Landesverkehrspolitik einen Paradigmenwechsel gegeben. Also im Land Salzburg gibt es praktisch keinen Straßenneubau mehr. Es hat bis vor kurzem ein großes Straßenprojekt im Norden von Salzburg gegeben, in der Gemeinde Bergheim, den sogenannten Gitzentunnel. Das war wirklich ein altes, großes Straßenprojekt, die Nordtangente von Salzburg. Und das wurde jetzt wirklich vom Land, von Landesseite begraben, hat gesagt, wir bauen das nicht mehr und wir widmen das Geld um für den öffentlichen Verkehr. Da ist jetzt mittlerweile schon einiges passiert, da gibt es neue Ticketangebote nach dem Muster von Tirol und Vorarlberg, wo sehr günstige Tickets einerseits innerstädtisch, aber auch im regionalen Bereich angeboten werden und man versucht also eher hier neue Prioritäten zu setzen. Ich glaube, das ist eine zukunftsorientiertere Vorgangsweise, als wie sozusagen auf den Straßenbau allein zu setzen zur Lösung von Verkehrsproblemen. Das weiß man also in Ballungsräumen, in städtischen Ballungen, erreicht man mit neuen Straßen im Regelfall punktuelle Entlastungen und neue Überlastungen an anderen Punkten.
Ich würde gerne an den Max Mandl die Frage richten. Sie sind im nördlichen Umland aktiv. Sie kennen wahrscheinlich die Situation in den Gemeinden sehr gut dort. Wie kommt das Pendeln wird sich nicht aufhören. Wie kommt ein Pendler aus, ja, Kammerstetten ist vielleicht noch zu nahe, aber aus dem Raum Freistadt, am optimalsten zu seinem Arbeitsplatz im Linzer Industriegebiet zum Beispiel?
Kammerstetten ist, glaube ich, überhaupt nicht zu neu, weil da fangen sie im Prinzip ja schon an, eigentlich. Die Probleme beginnen ja eigentlich schon letztlich, ja, direkt vor der Haustüre. Es ist angesprochen worden von der Sibylla Zech, diese Regionalplanung, diese fehlende Koordination eigentlich, die dringend notwendig wäre in der Stadtregion Linz. Es ist ja nicht so, dass hier die Stadt ausschließlich alleine mehr oder weniger säumig ist, sondern die Stadt ist ja in sehr vielen Dingen einfach vom Land und so weiter und Umlandgemeinden abhängig. Es gibt da und dort sogenannte Pendlerparkplätze entstehen. Ja. Auf billigen Grünlandgründen werden also hier verzweifelt Pendlerparkplätze gesucht, um sozusagen eigentlich bei unattraktiven ÖV-Haltestellen, es geht hier hauptsächlich darum, dass sie zumindest damit zwei oder drei finden, dass gemeinsam damit ein Auto weiterfahren. Das funktioniert also weit so ganz gut. Aber wirklich so ein System, wie wir es zum Beispiel in Zürich oder so haben, wo also wirklich hochwertige Park-and-Ride-Anlagen an den Stadteinfahrten sind, die dann einfach ein bisschen mehr können, als einfach nur das Auto irgendwo auf einem geschotterten Parkplatz abstellen ohne Beleuchtung, wo vielleicht ein Einkaufszentrum dabei ist, ein kleines, wo man ein Fitnessstudio hat, wo auch immer, wo einfach die Urbanität einfach beginnt. Von dem sind wir meilenweit entfernt und ich sehe auch überhaupt keine Konzepte in dieser Richtung. Und das ist eigentlich der Punkt, man kann diesen Menschen, die hier sehr einpendeln, nicht vorwerfen, dass sie mit dem Auto fahren. Es gibt also hier keine wirklich vernünftigen Angebote.
Es ist einmal diskutiert worden, bei der Lederfabrik einen so einen Parkplatz einzurichten. Das ist dann wieder verworfen worden, weil man sich gesagt hat, erstens ist die Kapazität nicht so groß und zweitens, wann dann schon mal wer von Freistadt mit dem Auto bis zur Lederfabrik gefahren ist, wird er wohl kaum jetzt noch umsteigen und zu S10, weil ich das vorher im Publikum gehört habe. Da wird in Linz diskutiert, dass die S10 zwar die Leute schneller nach Linz an die Stadtgrenze bringt, aber das Problem natürlich in der Stadt nicht löst.
Solange bei der Lederfabrik nichts ist, außer irgendwie ein Linzer G-Bus, macht das auch wenig Sinn wahrscheinlich. Also das hat ja nur dann Sinn, wenn hier sozusagen S-Bahn-Haltestellen sind, Straßenbahn-Haltestellen, die einfach entsprechende Frequenz haben. Und dann muss man auch wirklich einen Schritt weitergehen und sagen, das ist kein gratis Pendlerparkplatz, sondern das ist einfach eine Park-and-Ride-Anlage. Gibt es in ganz Europa solche Konzepte, zum Beispiel München, Messestadt, kann man sich anschauen, kann man es ganz günstig parken mit einem ÖV-Ticket, sonst ist dort sehr teuer zu parken, also das gibt es massenhaft Beispiele. Nur es gibt also offenbar bei uns hier in der Stadtregion Linz derartiges nicht. Es ist generell so, dass es überhaupt sehr viele Infrastrukturprojekte oder Planungen gegeben hat in den letzten Jahrzehnten und was also dabei zumeist oder fast immer fehlt, ist eine städtebauliche Begleitplanung dieser Projekte. Das heißt, es werden irgendwelche Trassen ausgeschieden und es überlegt sich eigentlich keiner wirklich parallel, was hat das dann für Folgewirkungen, ja? Auch städtebaulicher Natur. Wenn ich ein anschauliches Beispiel bringen darf, zum Beispiel diese eigentlich Geschichte der Straßenbahn nach Traun. Gibt's natürlich, hat ewig gedauert, ja, da kann man sich auch schon fragen, warum so lange dauert, weil es eben diesen Gemeindeverband, diese Planungsregion eigentlich hier nicht gibt und sehr viele Gemeinden halt da betroffen sind. Aber was es mal überhaupt nicht gibt, ist dort, dass sich irgendwer überlegt, was heißt das jetzt räumlich, städtebaulich. Das kann man ganz, der Einzige, der sich was überlegt hat, ist anscheinend die Plus City selber. Die haben also eine Riesenstation aufgezogen und das funktioniert anscheinend so ganz gut. Ja. Aber wenn man dann zum Beispiel schon zwei Stationen weiterkommt, kommt man eigentlich zu dieser Trauner Kreuzung. Und das ist wirklich ein sehr trauriger Ort eigentlich, städtebaulicher Natur. Weil da hätte man sich eigentlich, glaube ich, schon was überlegen können, wo sozusagen hier an dieser zentralen Stelle mit einer ÖV-Anbindung, was dort alles sein könnte. Ja. Und es liegt wirklich daran, dass hier offenbar sich niemand zuständig fühlt und also einzelne Fachdisziplinen halt also ohne jegliche, ja, ohne Masterplanung, ohne Raum- und Städtebau hier agieren.
Woran scheitert das aus Ihrer Sicht? Sind wir alle drei, glaube ich, auch mit Politikern zu tun, in Ihrer Beratungstätigkeit, bei der Konzeptentwicklung.
Also ich kann nur sagen, also in meiner Erfahrung scheitert aus meiner Sicht nicht an den Kommunen.
Sondern?
Jetzt könnt ihr natürlich sagen, im Landesraumordnungsprogramm steht drinnen, dass an den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs städtebauliche Qualität und städtebauliche Dichte erzeugt werden soll. Also die Ziele werden auch formuliert auf Landesebene. Aber die Umsetzung ist das ist ein zweites Thema sozusagen. Zufälligerweise kenne ich diesen Bereich eben mit dem Regiotram auch etwas, weil wir das in einem Forschungsprojekt hereingenommen haben an der Uni, wo es eben darum gegangen ist, kann man im Umfeld von Haltestellen eine Qualität erzeugen, auch im Sinne von Vernetzung, auch im Sinne von Smart City, da ist technologische Aspekte da dazu. Da war jetzt eigentlich nicht viel Interesse sozusagen daran vorhanden, muss ich sagen, leider auf allen Ebenen. Und natürlich kann man nicht in einem Forschungsprojekt sozusagen eine Begleitung für eine Entwicklung von einer Regiotram und deren städtebaulichem Umfeld machen. Ja. Das ist ein kleines Hilfsmittel, um vielleicht ein bisschen was anzustoßen. Vielleicht ist es ein bisschen gelungen da oder dort. Aber sozusagen die Planungsprozesse, die das wirklich, wo sich da wirklich jemand drum kümmert, dass da Mobilität und Siedlungsentwicklung zusammenspielen. In den Raumordnungszielen haben wir das schon 100-mal hineingeschrieben, dass es Mobilität und Siedlungsentwicklung aufeinander abzustimmen ist. Das ist schon 1996, glaube ich, so noch ein bisschen schwammiger im Raumordnungsprogramm drinnen gestanden. Aber wenn es dann nicht diese regionale Kooperation gibt und wenn unter Einbindung auch eben von den Verkehrsunternehmen und jemand da ist, der das wirklich vorantreiben, der den Auftrag hat, das voranzutreiben, ja, dann gibt es halt hier und da Initiative und Bemühen darum.
Ja, vielleicht zur Frage, woran scheitert es? Ich glaube, es ist nicht alles negativ. Also es ist nicht so, dass überall alles scheitert. Also es passieren ja auch, denke ich, viele positive Dinge. Gerade wenn wir zuerst über Park und Ride gesprochen haben, da wird ja nicht wenig investiert, sage ich, in der Region. Und der richtige Ansatz bei Park und Ride ist ja ohnehin jetzt nicht am Stadtrand von Linz riesige Parkplätze zu schaffen, sondern eigentlich nahe des Wohnortes. Und da haben wir ja natürlich heute schon sehr viele Parkplätze, die wieder voll ausgelastet sind. Also ich bin aus Gmunden, da gibt es den Bahnhof Adnang-Puchheim, wer den kennt. Wenn man dort einen Parkplatz sucht, nach 7 Uhr in der Früh ist man verloren, weil einfach die Nachfrage derartig groß ist. Das heißt, das Ding funktioniert ja. Man müsste hier sozusagen nachschärfen. Und hier im System, sage ich, gar nicht so viel ändern. Es ist zum Beispiel bei uns in Österreich immer noch sozusagen ein Dogma, dass das Parken an Bahnhöfen grundsätzlich gratis sein muss. Das ist eigentlich eine absurde Geschichte. Das, wenn man schaut nach München, rund um München oder rund um Zürich, da ist es selbstverständlich, dass alle Park- und Reihplätze auch in der kleinsten Landstation kostenpflichtig sind. Und das wäre eine Möglichkeit, sage ich hier, auch mehr Pendler wieder auf den öffentlichen Verkehr zu bekommen. Weil derzeit haben wir die Situation, dass wir Parkhäuser bauen mit Steuermitteln, die sehr viel Geld kosten. Wels ist das letzte Beispiel jetzt. Und dann hat man den Effekt, wenn man das nicht kontrolliert, in Wels wird ja jetzt kontrolliert, aber in anderen Fällen nicht, dass hier alle möglichen Leitparken, zweite Autos drinnen stehen und das System nicht funktioniert. Also ich sage jetzt, warum scheitern manche Dinge? Man ist oft nicht konsequent genug unterwegs. Also man macht Dinge, aber man macht sie nicht wirklich konsequent. Oder man macht, sage ich, sowohl als auch. Man baut den öffentlichen Verkehr aus, aber gleichzeitig auch den Straßenverkehr. Und das ändert natürlich, ist nicht unbedingt der Beitrag zur Problemlösung.
Also ich glaube, dass wir jetzt so viel über das Parken sprechen, ist nicht von ungefähr, weil das ist ein ganz wesentlicher Faktor sozusagen, wenn es um die Gestaltung der Mobilität geht, um den Städtebau geht, um den öffentlichen Raum geht insgesamt. Und da ist schon, also da hat natürlich eine Stadt selber auch wirklich einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Da geht es ja schon allein um die Frage der Stellplatzverpflichtung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie der Brauch da in Linz ist sozusagen, wie viele Stellplätze pro Wohnung oder pro Quadratmeterwohnung oder pro Arbeitsplatz zu schaffen sind. Aber ich glaube, es sind, wenn ich mir so anschaue, sind wahrscheinlich ziemlich viele. Und sicher nicht, wenn in Vorarlberg in einer Gemeinde mit 10.000 Einwohnern, dann machen wir 0,7 pro Wohneinheit. Ja, das kann ich sonst in Ostösterreich ist das irgendwie nicht, das ist gar nicht denkbar. Nicht? Und natürlich sagen die Bauträger auch dort, na, das können wir nicht, die Leute kaufen das nicht und so, natürlich alle kaufen das. Aber es gibt natürlich auch ein öffentliches Verkehrs, ein Bus, ein Landbus oder ein Stadtbus, der auch in den nicht so dicht besiedelten Gebieten in einem guten Takt unterwegs ist, muss man schon auch dazu sagen. Und man kann natürlich auch ganz viel bei den einzelnen Bauprojekten machen. Also zum Beispiel ist es extrem schwierig, also wenn man schon, okay, Tiefgarage, ja, und dann noch hat, muss man von der Tiefgarage direkt in die Wohnung fahren können. Nicht in die Wohnung, aber halt auf Stockwerk hinauffahren können. Das ist von vorgestern. Ja. Tiefgarage hat einen Aufgang in den öffentlichen Raum der Siedlung zu haben. Also ein ganz schönes Beispiel ist bei Zürich das Hunziker Areal. Ja. Also da ist das ein Aufgang, das ist ein Begegnungsort, wo man aus der Tiefgarage kommt. Da finden Feste rundherum statt in dem Quartier drinnen. Aber bei uns, na, das geht absolut nicht. Jeder muss einen Lift bis in die Tiefgarage haben. Ja, dann habe ich natürlich keine Fairness sozusagen oder keinen gleichberechtigten Zugang zu einem öffentlichen Verkehrsmittel, das vielleicht auch nicht weiter weg ist. Ja? Und also das kann man natürlich auch über die bauliche Gestaltung in Siedlung, auch im Siedlungsbestand, wenn es sozusagen um den Umgang mit Stellflächen im Bestand geht, schon ganz viel mitgestalten, um Fairness zwischen den unterschiedlichen Verkehrsangeboten zu erzeugen.
Ich würde das gerne nutzen, um die Diskussion ein bisschen von der reinen Verkehrsdiskussion von Linz wegzuführen, zu der Gestaltung von Bauprojekten, von größeren Projekten, von Stadtentwicklungsprojekten, von Arealen, die vielleicht in Zukunft zu gestalten sind, auch in der Innenstadt Richtung Hafen. Es gibt in Linz eine neue Wunderwaffe seit einigen Jahren, die nennt sich kooperatives Verfahren. Bürgermeister und Vizebürgermeister haben angekündigt, diese Verfahren werden bei größeren Projekten in Zukunft Standard sein. Darf ich vielleicht den Helmut Koch kurz fragen, dass er uns das ganz kurz erklärt, was ein kooperatives Verfahren ist und wie das in Ebelsberg war?
Also ein kooperatives Verfahren ist sozusagen ein Planungsprozess, wo man versucht, alle, die mit der Stadtentwicklung zu tun haben, an einen Tisch zu holen und gemeinsam sozusagen Lösungen zu entwickeln, die fachlich gut sind, architektonisch Qualität bieten und so jetzt auch alle Interessen möglichst als Ausgleich berücksichtigen. Also das ist ein Unterschied, sage ich, zu sonstigen Verfahren, wo man halt hoheitlich gewisse Entwicklungen festlegt oder wo man zum Beispiel mit Wettbewerben sogar nur der Kreativität den freien Lauf lässt, versucht man bei kooperativen Verfahren sozusagen auch mit mehreren Architekten, mehreren Fachleuten gemeinsam Schritt für Schritt Lösungen zu entwickeln und auch sozusagen schrittweise in die Umsetzung zu bringen. Das heißt, in Ebelsberg waren also hier mehrere Architektur- und Landschaftsbüros gemeinsam beteiligt, die dann gemeinsam ein städtebauliches Leitbild entwickelt haben, das dann eigentlich von allen Beteiligten dort positiv gesehen wurde und als Grundlage für die weitere Entwicklung festgelegt wurde. Da war übrigens auch ein wesentlicher Punkt, sozusagen eine Forderung auch seitens der Stadt Linz, war das damals, ich denke, das gilt heute auch noch, dass sozusagen eine Entwicklung dort nur möglich sein wird, wenn die Straßenbahn mitten durch dieses neue Siedlungsgebiet fahren wird. Das ist natürlich eine Geschichte, die nicht so einfach ist, das kostet Geld, aber im Grunde sind das Dinge, die natürlich in solchen Verfahren auch festzulegen sind. Also gerade der Verkehr ist immer ein Thema, der sehr viel bestimmt, sozusagen auch an einer späteren Qualität. Das eine ist die ÖV-Anbindung, die in solchen Gebieten, sage ich, immer zentral sein soll, gut erreichbar auf verkehrsberuhigten Straßen. Und auf der anderen Seite, das ist auch schon gesprochen worden, das Parken, auch das war dort ein Thema sozusagen, das soll also dort eben nicht nach dem Prinzip, wie die Sibylla jetzt geschildert hat, wie es bisher üblich war, jedes Haus oder Tiefgarage, da fährst du vom Schlafzimmer mit dem Lift runter in die Garage, an der Oberfläche ist kein Mensch mehr zu sehen, wundert man sich nachher. Also auch hier hat man versucht, damals einmal in dem Leitbild, sozusagen hier auch in Form von größeren Garagen am Rand, Sammelgaragen, wenn man so will, hier neue Qualitäten zu setzen, damit man auch sozusagen hier in diesem Stadtteil dann eine Belebung bekommt. Das ist ja oft ein Problem. Man bemüht sich oft sozusagen die Erdgeschosszone, den öffentlichen Raum zu leben, wenn man hier Strukturen hat im Mobilitätssystem, die eben nach dem Prinzip Lift-Tiefgarage funktionieren, wird dort wahrscheinlich nicht allzu viel los sein. Also das sind wichtige Aspekte bei solchen Verfahren.
Sagen kann dazu, diese kooperativen Verfahren sind natürlich kein Allheilmittel sein, sind da und dort sicher wichtig und gut, aber nur, es muss schon so sein, dass es hier die städtebauliche Vision, diese grundsätzliche Zielsetzung, das öffentliche Interesse, wie man in der Raumplanung sagt, das muss schon vorgegeben sein von der öffentlichen Hand. Weil sonst laufen wir bei derartigen Verfahren, besteht schon die Gefahr, dass einfach nur der Investor halt seine gewünschte Dichte in irgendeiner Art und Weise mit ein paar Bürgerbeteiligungen halt dann letztlich durchdruckt. Ne? Und da bin ich eigentlich eh schon bei meinem nächsten Punkt, dass ich einfach generell nicht nur also in der ganzen Stadtregion Linz diese fehlenden städtebaulichen Visionen von Infrastrukturprojekten, es gibt überhaupt sehr, sehr wenig städtebauliche, größere Masterpläne oder Visionen für wichtige Punkte in Linz. Und das wäre schon Aufgabe der öffentlichen Hand, hier entsprechende Ziele zu definieren. Und innerhalb dieser definierten Ziele können dann natürlich sich Projekte entwickeln und ja, eventuell natürlich auch in einem kooperativen Verfahren.
Hat die Politik die Instrumente in der Hand, um diesen Ausgleich zwischen privaten Interessen, nicht nur Investoreninteressen, sondern auch kleineren sozusagen privaten Interessen und dem öffentlichen Interesse zu erzwingen?
Es wäre, glaube ich, auf jeden Fall Aufgabe der öffentlichen Hand, hier Visionen zu entwickeln. Ich meine, wenn ich zum Beispiel für Linz, das meiner Meinung nach städtebaulich dringendste Problem in Linz ist der ganze Donauraum. Also es ist eigentlich mir nicht klar, also wo da überhaupt die Reise hingehen soll. Gibt es überhaupt eine Idee dazu? Oder gibt es vielleicht im Geheimen eine? Also man kennt sie nicht, ja. Weil wenn es derartig eine Vision gäbe, ja, dann würde es von vornherein klar sein, dass gewisse Projekte, die da und dort auftauchen, einfach von vornherein keinen Platz hätten. Ne? Und wenn es dann irgendwo zu Visionen, wo ja eine konkrete Projektentwicklung gibt, das ist ja prinzipiell nichts Schlechtes, dass die öffentliche Hand kann ja nicht alles machen, sie kann ja nur den Rahmen vorgeben, investieren werden letztlich immer irgendwie private Investoren und ja, dann kann man ja das entsprechend abwickeln, der Rahmen muss vorgegeben sein, glaube ich.
Die Donau ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Gibt es irgendwo national, international ein gutes Beispiel, wo es eine Stadt geschafft hat, den markanten Fluss näher an die Stadt heranzuführen und irgendwie besser zu integrieren, als man den Eindruck hat, dass es in Linz der Fall ist?
Also mein Beispiel in dieser Hinsicht, es gibt sehr viele Beispiele, aber ich glaube, das augenscheinlichste und mit Linz am besten vergleichbar in dem Zusammenhang ist das von Basel. Wer schon mal in Basel war, es ist eine unglaubliche Nutzungsintensität und eine Urbanität hier am Rheinufer entstanden in den letzten Jahrzehnten. Man kennt das einfach vom, es wird dort der Rhein auch genutzt zum Schwimmen. Das ist in Linz eine Zeit lang also komplett nicht vorhanden gewesen. In den 70er Jahren war es quasi ein völliges No-Go. Mittlerweile, die letzten Jahre, wird das immer mehr auch angenommen. Der Strand in Altufer zum Beispiel. Nur letzten Endes, wenn man das Rheinufer in Basel sieht, das schaut komplett anders aus. Also da ist nicht diese, wenn man bei uns beim AEC drüben, also ist eigentlich eine sehr unansehnliche Flussböschung. Wer soll sie dort aufhalten? Also da findet man außer ein paar Spritzen im Gebüsch gar nichts. Ne? Und wenn Sie schon mal in Basel waren, ich habe dann ein Foto mit, das möchte ich auch kurz herzeigen. Dann werden Sie sehen, da gehen Sitzstufen rein, da sitzen die Leute dort, trinken ein Glasl Wein am Wasser und so weiter. Und dort gibt es auch Schifffahrt, das ist durchaus vergleichbar. Also das ist für mich auf jeden Fall ein ganz tolles Beispiel. Ich möchte es noch kurz in die Runde werfen. Da sieht man, wie das dann dort ausschaut, ja, nur so, dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Also könnte, glaube ich, auch in Linz so sein.
Also Basel hätte ich auch als Beispiel genannt, so spontan, aber es gibt natürlich auch, wenn wir nach München schauen, wie München mit der Isar umgegangen ist. Das, und wenn man denkt, wie das vorher war, das ist schon auch sehr spannend. Oder auch kleinere Städte, ja, die jetzt vielleicht Meran zum Beispiel, die Stufen hinunter. Oder wieder Großstädte, Paris, die Seine. Nicht wie in Wien am Donaukanal, wo alles verhüttelt und verunstaltet ist, sozusagen den ganzen Winter hindurch und nur die Bruchbuden herumstehen, sondern die wird zack weggeräumt, wenn das nicht mehr in Betrieb ist. Und hat schon eine ganz andere Atmosphäre da geschaffen. Also glaube ich, ganz, da kann man sich schon vielerorts was abschneiden. Und Linz hat da wirklich eine großartige Voraussetzung. Ich meine, welche Stadt hat denn das, dass es so an der Donau liegt, wie Linz. Ja. Also wenn ich das... Ja, Budapest hat jetzt irgendwie noch ein Glück gehabt. Aber jetzt so von einer Mittelstadt, ja, die so schön an der Donau liegt.
Ich möchte dann, bevor wir die Runde öffnen, um zu Ihren Fragen, Statements, Anmerkungen zu kommen, wie das im Kepler-Salon üblich ist, noch ein ganz kurzes Thema in die Runde werfen, das vielleicht zum Begriff Zukunft gut passt, auch wenn es in anderen Städten, vor allem in Südamerika, schon vielfach angewendet wird. Das ist die Diskussion um eine Stadtseilbahn. Die wird jetzt wieder gerade nicht diskutiert, sie wird sicher wieder mal kommen, ist ein Projekt, das die Idee hat, aus meiner Sicht den Konflikten auf dem Grund ein bisschen aus dem Weg zu gehen und die Menschen, die im Süden von Linz wohnen, Ebelsberg und so weiter, via Seilbahn an das Industriegebiet, an die Arbeitsplätze anzubinden. Wie sehen Sie das? Eine Schnapsidee oder eine Vision? Vielleicht der Linz-Spezialist?
Ich glaube, die Frage geht meinem Verkehrsplaner weiter.
Okay. Also Seilbahnen in europäischen Städten ist etwas, was sich nicht durchgesetzt hat bis jetzt. Also es gibt in Europa sehr potente Hersteller von solchen Systemen, die ja bekannt sind, Doppelmayr und ähnliche, die halt, wie man weiß, in allen Städten aktiv sind. In Österreich, in Wien waren sie, in Graz waren sie, überall sind sie aktiv, auch in Linz. Und bisher ist wenig umgesetzt worden davon. Also ich würde das nicht von vornherein ablehnen. Vielleicht gibt es also Anwendungsfälle. Es gibt zum Beispiel den Fall Koblenz am Rhein, wo man sozusagen eine Relation über den Fluss quasi auf einen Hügel rauf so überbrückt hat. Aber ich sage jetzt, in einer innerstädtischen Situation sind diese Systeme nur sehr schwierig oder kaum integrierbar. Weil das ist ja nichts Einfaches, sage ich, so eine Seilbahn, sage ich jetzt, wirklich in einen zentralen Bereich wirklich zu integrieren. Also das ist ganz eine schwierige Geschichte. Also ich sehe es ein bisschen skeptisch, ich will es aber jetzt auch nicht von vornherein ablehnen. Also Seilbahnen haben Aufgaben, sie haben vor allem in Bereichen, wo man keinen funktionierenden öffentlichen Verkehr hat, wo es hügelig ist, südamerikanische Städte gibt solche Dinge, in Sonderfällen, sogar auf Flughäfen, wo man gewisse Punkte, hochfrequente Punkte miteinander verbindet, ihre Funktion. Ich würde es aber jetzt im städtischen Bereich nicht als die Lösung von allen Problemen sehen. Also es ist durchaus skeptisch.
Gut, dann bedanke ich mich einmal fürs Erste beim Podium. Ich würde Sie gerne einladen, Statements abzugeben. Da gibt es schon die erste Meldung und die zweite. Wir werden, glaube ich, Norbert, immer drei sammeln. Und dann, wenn Sie die Frage in einen konkreten Diskutanten, Lorenz war, glaube ich, der Erste, richten wollen, dann sagen Sie es bitte dazu.
Ich habe eine Frage zu dieser Zusammenarbeit Stadt, Umland, Gemeinden und Land. Das ist ja ein Problem. Wir haben jetzt da zu Recht gejammert, dass Linz da sozusagen nicht vom Fleck kommt und der Verkehr und so weiter. Ist aber ein Problem, was ja bekanntlicherweise viele und fast alle Städte eigentlich haben. Und in Deutschland wurde genau aus diesem Grund und zu diesem Zweck schon vor 20 oder 25 Jahren die sogenannten IBAs, internationale Baustellungen, erfunden. Als Instrument und als Möglichkeit der Zusammenarbeit. Und meine Frage ist an alle drei, aber vielleicht auch an dich, Sibylla, als Raumplanerin, wie weit das in Österreich vorgedrungen ist, beziehungsweise wie weit das nützlich ist, als außerordentliches Format, um außerordentliche Aufgaben zu lösen.
Dann nehmen wir noch also, eine zweite. Also, sollen wir gleich antworten? Bitte. Antworten wir gleich.
Okay. Das Format einer IBA ist ein spannendes Format, um auch regionale Fragen anzugehen. Eine IBA, eine internationale Bauausstellung, wenn ich jetzt die IBA Basel zum Beispiel hernehme, die hat ganz viele Themen in der Mobilität und im Grünraum. Diese grenzüberschreitende Ausstellung mit Deutschland und Frankreich zusammen. Also da steht gar nicht so sehr das Bauen im Vordergrund, sondern die heißt da au-delà des frontières, also über die Grenzen hinweg, sondern dieses Vernetzen des Lebensalltags in der Region hereinzunehmen. In Österreich ist das, würde ich sagen, nicht sehr vorgedrungen, auch nicht bei der jetzt in Vorbereitung befindlichen IBA in Wien, die halt wohnbauorientiert ist, sozusagen, die eine Sammlung von vielleicht Dingen, die eh passieren, herzeigt. Es gibt aber noch ein sehr interessantes Instrument in Deutschland, das heißt Regionale. Und diese Regionale ist so ein auf 3 Jahre oder 4 Jahre, je nachdem wie es konzipiert ist, beschränkter Zeitraum, wo die Region eingeladen wird, ihre besten Ideen, ihre besten Projekte vorzustellen. Und das wird begleitet auch von einem entsprechenden, von einem Gremium, von einem Kuratorium. Und die finanziellen Mittel, für die gar keine eigenen finanziellen Mittel so verwendet werden, aber sonst die Regionalmittel und Mittel der Gemeinden werden auf diese Projekte dann fokussiert. Also es sind vor allem in Nordrhein-Westfalen sehr erfolgreiche Regionalen durchgeführt worden. Dort war auch schon die IBA Nordrhein-Westfalen, also mit dem Ruhrgebiet, war natürlich auch ein besonderer Fall, wo es um diese ganze Nachnutzung und Umstrukturierung von ehemaligen kohleorientierter Industrie gegangen ist. Aber so mit diesem Thema der Regionalen, wo man auf einen gewissen Zeitraum hin wirklich die Projekte, die den bündelt, auch im Sinne von Vision, wie du angesprochen hast, wo auch Visionen entstehen in dem Prozess. Visionen, an denen man dann nachher sich das öffentliche Interesse auch orientieren kann, also wenn das auch zu Beschlussfassungen kommt. Also das halte ich für ein wichtiges Instrument.
Dann vielleicht der Herr da hinten und dann gleich Sie.
Frisch auf Karl, Mitglied vom Verkehrsclub Österreich. Ich möchte dazu sagen, ich bin kein gebürtiger Linzer, sondern habe auch eine Wohnung in Linz, neben meinem Anwesen im Menstall. Ich möchte nur auf einige Details eingehen. Leonding ist allein, ich meine, es gehört auch leider schon räumlich zusammen, ein Problem. Man weiß überhaupt nicht recht, wo es dort konsensfähig oder mehrheitsfähig ist. Von der Westbahn angefangen bis zu den letzten freien Grundstücken, wo ja immerhin eins Bürgermeister wunderbare Bauten errichten hat lassen und Betriebe, der Fritz Böhm, ja, weil die S4 angesprochen, die Straßenbahn 4 angesprochen ist, weiß man überhaupt nicht, wann die mal zur Birnbahn führt. Und dann, wohin will man dann noch neu bauen? Also ich meine, ich rede jetzt von dem eigenen Ziel. In die Breite, glaube ich, könnte man in Linz ohnehin nicht mehr viel machen. Und weil da die zweite Achse erwähnt wurde, ich habe selber Publikation jetzt gemacht, über die Mobilität in Oberösterreich und zuletzt auch über die Mühlkreisbahn. Wie kam überhaupt auf die Idee kommen, einen Tunnel von der grünen Mitte bis zur Donau? Ja? Und die Seilbahnen, ich möchte, ja, oder auch der Steg, der da geplant ist, ich würde eher sagen, das haben touristische Zwecke. Aber wie sieht es mit der erwähnten Industrie aus? Da gibt es nur einige Buslinien. Die einzige Bahn, bitte, und das ist auch nicht die beste Erschließung, ist die Haltestelle Frankstraße. Es hatte bereits in Klamünchen eine Busanbindung gegeben. Klamünchen hat man aufgelassen mit den Versprechen, man errichtet im Bereich des Westbahnhofes die Haltestelle Turmstraße. Ein Zug hat es auch mal gegeben in den 60er Jahren. Von Kirchdorf zum Linzer Mühlbach Bahnhof. Ich glaube, ich habe jetzt damit schon eigentlich alles gesagt.
Sollen wir das als Statement stehen lassen oder möchte wer was dazu sagen? Gut, dann bitte. Vielleicht machen wir es praktisch so.
Also was ich sagen, also ich kann im Moment nicht so gut reden wie sonst, sagen, dass hier Bürgerbeteiligung oder es wird öffentlich diskutiert und dann wird aber nichts mitgenommen und umgesetzt in dieser Stadt. Es ist wirklich, die Politik hat das Sagen und im Grunde die Bürger und Bürgerinnen sind weit, weit draußen. Ich möchte zum ÖPNV was sagen. Es haben sich schon viele eingesetzt, dass der ÖPNV häufiger fährt. Es wird nichts unternommen. Ja? Also es sind Busse in der Woche, die 15 Minuten Takt oder halbstündlich fahren oder am Wochenende halbstündlich, wenn man abends irgendwo ist oder auch in zum Beispiel Industriezeile fahren den Samstag keine Busse vor dem Bauhaus. Ja? Und dann fragt man sich, wie man wegkommen soll. Also das finde ich, sollte mehr in den Mittelpunkt der Stadt oder gerichtet werden, dass wirklich eine Bürgerbeteiligung da ist und die Leute auch sagen, wir brauchen dort oder da noch eine Haltestelle. Und dies mit der neuen Schienenachse, ja, das ist eine unendliche Geschichte, die mir langsam, ich bin jetzt 20 Jahre hier in Linz, wirklich schon langsam aus den Ohren rauskommt, weil ich denke, es hätte umgesetzt werden können, wenn nicht also immer die Politik ihre Statements oder ich weiß nicht, ihre Beziehungen spielen lässt. Darum geht's nämlich hauptsächlich. So, was mir auch Sitzstufen Basel, muss ich sagen, es war, bevor die Sandburg an der Donau eröffnet wurde, ein Projekt von der Kunstuniversität. Also ich war in der Stadtsenatssitzung dabei und konnte mir das anhören und ansehen vor ein paar Jahren. Und es war so, dass das Konzept hervorragend war. Da waren auch Sitzstufen, da waren Bänke, da waren Spielplätze für Kinder an der Donau, ja, zwischen Lenthaus und Brucknerhaus. Es war für mich ein super Projekt. Ja. Jetzt ist die Sandburg da mit einem 15-jährigen Vertrag, der und die Sandburg halt nicht für alle da ist, ja, sondern die, die konsumieren und nicht frei zugänglich für Kinder und so weiter. Dann fehlt mir das Thema hier Fußgänger. Also es ist so, dass mir das bis jetzt, also keiner hat irgendein Statement Fußgängerwege, kürzere Ampelschaltungen. Die Ampelschaltungen, seitdem die Brücken gebaut werden, sind autofreundlich und nicht mehr fußgängerfreundlich. Man steht an den Ampeln, verpasst zum Beispiel den Bus. Umlandgemeinden, das Thema, das war, als die Tram verlängert wurde bis zur Meixner Kreuzung, da wurden die Busse eingestellt, weil halt die Stadt Linz nicht so schnell war und diese wusste ich nicht, dass Strecken gekauft werden müssen. Das, was die, glaube ich, gesagt haben, übergreifend arbeiten. Es wird nicht kooperativ und übergreifend in der Stadt Linz oder in Oberösterreich gearbeitet. Jeder macht sein Süppchen. So, und was mir auch fehlt, was eigentlich in der Vorankündigung waren, Wohnen und Mieten. Das wurde im Moment noch nicht angesprochen. Und ich kann bloß sagen, also ich komme aus Berlin, merkt man ja vielleicht, und habe vor 30 Jahren das, was jetzt am Wochenende in Berlin lief, oder die Unterschriftenaktion schon mit angeschoben. Vergleichsmieten nach der Wende. Also ich habe einen großen Baulöwen, ja, wirklich die Hände gebunden, dass er nicht mehr Vergleichsmieten in Berlin oder stattfinden kann. Der hat auch Häuser aufgekauft in Charlottenburg und ganz schnell daraus ein Viertel gemacht, wo er sagt, 3-4 Häuser zusammen und es wären Eigentumswohnungen und die Wohnungen werden in den Häusern, was früher Mietwohnungen waren, die Leute auf die Straße gesetzt. So, Punkt.
Vielen Dank. Dürfen wir das vielleicht noch nachholen in der gebotenen Kürze? Stichwort Fußgänger und Stichwort Wohnen. Gibt es da von Ihrer Seite in Bezug auf die Stadt der Zukunft was zu sagen?
Das Gehen ist vielleicht gut, dass Sie das ansprechen. Das ist, glaube ich, immer noch die städtischste Form der Fortbewegung. Und sie ist, auch wenn man sich die Zahlen anschaut, die wichtigere, also verglichen mit dem öffentlichen Verkehr. Also wir haben immer noch mehr Wege, die zu Fuß zurückgelegt werden, als mit dem öffentlichen Verkehr zurückgelegt werden. In der Diskussion gibt es praktisch nur immer den öffentlichen Verkehr als Problemlöser. Und das, was eigentlich automatisch passiert, die sogenannte aktive Mobilität, sagen wir auch in der Verkehrsplanung, das Gehen eben oder mit dem Fahrradl oder vielleicht mit Scooter oder auch anderen Dingen, da gibt es ja viele bunte Angebote, werden immer mehr natürlich, das geht ein bisschen unter. Und das heute auch für einen ganz einen wesentlichen Aspekt, sozusagen für die innerstädtische Entwicklung, diese Nähe wieder zu stärken. Das ist etwas, was eigentlich die Kraft einer Stadt ausmacht, dass man viele Dinge auf kurzem Weg erreichen kann. Und das ist eigentlich etwas, was man, glaube ich, pflegen muss. Das wird natürlich durch diese Überformung, durch den Straßenverkehr, der also immer mehr Flächen wegnimmt, der sozusagen dazu führt, dass man oft am Lift gar nicht mehr auf die Straßen runterkommt, sondern gleich mit dem Auto aus der Garage rauskommt. Also da wird sehr viel eigentlich von der Struktur her zerstört, wenn man das jetzt so sehen will. Also und da ist, glaube ich, eine Aufgabe der Stadtplanung schon jene, dass man halt sagt, innerstädtisch soll also vor allem die Nähe von Bedeutung sein. Das heißt also hier den öffentlichen Raum auch entsprechend zu gestalten. Da vielleicht wieder das Beispiel dieser Superblocks in Barcelona, wo man das versucht, in bestehenden Gebieten wirklich den Leuten zurückzugeben, was eigentlich in den letzten Jahrzehnten wirklich zerstört wurde, muss man eigentlich sagen. Also die Städte waren ja mal fußgängerfreundlich. Mittlerweile sind sie es nur mehr in Ausnahmefällen, wie in der Landstraßen vielleicht, aber abseits wird es eigentlich ungemütlich. Da hat man vor allem stehende Fahrzeuge links und rechts, schmale Gehsteige. Bei der Querung muss man aufpassen. Also das ist eigentlich keine urbane Situation. Und das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt, auch in Stadterweiterungsgebieten, denke ich. Wenn man neue Strukturen schafft, da weiß man, da gibt es Beispiele in Holland, wenn man Städte neu bauen kann, das gibt es ja in Österreich mittlerweile auch, Österreich wächst ja auch, sozusagen, dann kann man hier auch Strukturen schaffen, die es nahelegen, dass wieder viel gegangen und mit dem Fahrrad gefahren wird. Es gibt in Holland, das ist klar, ist vielleicht mit Österreich nicht immer vergleichbar, gibt es aber neue Städte mit 30.000 Einwohnern, wo 60%, über 60% aller Wege zu Fuß und mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Nicht, weil das dort sozusagen für Autofahrer besonders unattraktiv gemacht wird im Nachhinein, sondern weil einfach die Struktur so logisch ist, dass man eigentlich den Weg immer zu Fuß als erstes macht, weil es unlogisch ist, ins Auto zu gehen, es zu holen, einen Umweg zu fahren und dann wieder vom Parkplatz zu gehen. Also das ist heute für einen ganz wichtigen Punkt. Und vielleicht noch einmal zum Stadt-Umland-Problematik ein paar Worte. Also im Verkehr ist das natürlich das Hauptthema, das wir hier haben, auch in Linz natürlich. Das Verkehrsproblem ist kein Linzer Problem, das ist ein Stadt-Umland-Problem. Wenn man sich anschaut, wie die Linzer unterwegs sind und wenn man sich anschaut, wie die in Asten unterwegs sind oder in Buchenau, dann sind da Welten dazwischen. Die Linzer sind heute schon sehr viel zu Fuß, sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Österreich hat Linz hat einen der höchsten ÖV-Anteile aller Landeshauptstädte, muss man auch sagen. Also der öffentliche Verkehr in Linz ist nicht so schlecht, vor allem durch die Straßenbahn. Also da ist weniger das Verkehrsproblem. Das Verkehrsproblem sind die, die jeden Tag einfallen, wenn man das so sagen will, also der Verkehr von außen. Und da muss man, glaube ich, ansetzen und da gibt es eigentlich keine Stadtgrenze, die in der Planung relevant ist, in den Köpfen offenbar schon. Das heißt, man muss über die Stadtgrenze natürlich denken, auch die Mobilitätssysteme entsprechend auch ausbilden. Ich meine, die Straßenbahnprojekte, die es ja gibt jetzt, über die Stadtgrenze hinaus, sind ja ein positiver Ansatz, aber sicherlich noch zu wenig und wahrscheinlich ist auch die Straßenbahn nicht immer das geeignetste Verkehrsmittel, so große Distanzen auch zurückzulegen. Wenn ich jetzt sagen wir, die Solar City sehe im Süden von Linz, da ist die Straßenbahn halt von der Fahrzeit her nicht mehr sehr attraktiv, da muss eigentlich etwas Höherwertigeres kommen. Das ist im Wesentlichen eigentlich der Schienenverkehr, den man im Süden eigentlich gar nicht so schlecht hat. Ich glaube, es wissen die wenigsten, dass man von Ebelsberg, von der Haltestelle in 6 Minuten mit dem Zug am Hauptbahnhof ist. Das sind also Dinge, die viel zu wenig genutzt werden und gefördert werden. Also wenn man hier entsprechende Angebote macht, kann man, glaube ich, hier wirklich auch Zeit sparen und mehr Leute auf den öffentlichen Verkehr bringen.
Soll ich noch auf das Thema mit dem Wohnen?
Bitte,
kurz. Kurz, ja, das ist ein großes Thema.
Ja, natürlich.
Jetzt haben wir sehr oft von Neubau und neuen Siedlungen und neuen Städten und so gesprochen. Es geht natürlich da vor allem auch um das Thema mit, um den Bestand, um den Leerstand auch. Ich meine, man weiß nicht, wie viele Wohnungen in Österreich wirklich leer stehen, ja. Es gibt 650.000 Wohnungen, wo es keinen Hauptwohnsitzer gibt. Das heißt nicht, dass die alle leer sind, ist eh klar, aber wenn die halbe davon leer sind, dann ist es auch ganz schön. Und ich habe es recht in Erinnerung, irgendwo habe ich gelesen, in Linz, glaube ich, 30.000 Zweitwohnsitzer, weiß jetzt nicht genau. Und eigentlich Wohnungen leer stehen zu lassen, kostet einen nichts, sondern bringt nur Geld, ne? Weil die Wohnung wird teurer und bei uns sind immer Zweitwohnsitzabgabe, das ist minimal, oder? Also auch in den Tourismusorten und so. Und weil der Helmut Koch schon in Seattle war, gehe ich jetzt nach Vancouver. In Vancouver ist ja jetzt nicht gerade ein kapitalistischer Staat, kommunistischer Staat oder so. Eher sehr kapitalistisch, aber dort ist eine Empty Home Tax, also eine Leerstandsabgabe. Wenn man eine Wohnung ein Jahr lang leer steht, dann muss man 1% des Wertes der Wohnung zahlen an die Stadt. Und das wird für Wohnbau und Sanierung und so weiter verwendet. Also so dieses Thema Leerstand, also da könnte man ja auch einen Abend, denke ich, fühlen. Aber das zweite ist auch Leerstand von Grundstücken. Und da sind wir bei der Bodenhortung und beim Thema der Bodenpolitik. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Baulandreserven in Linz sind. Wahrscheinlich nicht so wie im Umland, aber von den Umlandgemeinden weiß ich, dass da 30-40% der gewidmeten Bauflächen oder von manchen Gemeinden ja nicht bebaut sind. Also in Vorarlberg war es 40%, ja. Und das sind 40% Flächen, die vorgesorgt sind, also das sind nur die Flächen für Wohnen, ja. Die vorgesorgt sind, da könnte man rechnerisch bis 150 Jahre lang sich weiterentwickeln in den Flächen, die schon gewidmet sind. Also da sind wir ganz wesentlich bei diesem Bodenpolitik-Thema angekommen. Aber das mache ich jetzt nicht von selber auf. Vielleicht kommt es eh noch.
Bitte, Norbert. Ich glaube, man hört sie nicht.
Danke. Ich möchte noch was zu dem Wildwuchs beim Ars Electronica Center sagen, weil es gerade irgendwie so als Beispiel gebracht wurde, wie nicht geplant wird. Ich muss aber sagen, das Gegenteil ist der Fall. Das ist ein Projekt der Stadtwerkstatt, wo es darum geht, der städtischen Ordnung eine andere Ordnung gegenüberzustellen und zu sehen, wie räumliche Strukturen die gesellschaftlichen Strukturen beeinflussen andersherum. Und nicht alles muss planiert werden, um städtische Entwicklung zu fördern. Es ist auch Freiraum schafft städtische Entwicklung.
Ja, ich bin zwar gebürtiger Linzer, wohne aber seit über 30 Jahren nicht mehr in Linz, aber Linz ist mir immer noch am Herzen. Zwei Fragen hätte ich dazu. Zum Ersten, wir haben die Donau schon angesprochen und die Donau ist für mich ja auch eine Wasserstraße. Kann man zukünftig die Donau nicht verstärkt in dieses Verkehrssystem einplanen? Punkt 1. Ich möchte auch nicht über bestehende Situation von Linz reden. Da ist in den letzten 15, 20, 25 Jahren sicherlich etliches verschlafen worden. Also ich rede nicht über den Bestand, sondern über, wie kann die Stadt der Zukunft Linz ausschauen? Punkt 1 die Wasserstraße und zum anderen das Verkehrskonzept für die urbane Bevölkerung, das heißt also die Linzer, die hier wohnen, und die Pendler, die jeden Tag und wahrscheinlich auch noch in den nächsten 15, 20 Jahren nach Linz pendeln, weil hier der Arbeitsplatz ist und nicht nur einpendeln, sondern die pendeln ja auch wieder aus und was hier nämlich dadurch auch verloren geht an Wirtschaftskraft. Also die Frage, wie binde ich die Donau als Wasserweg, als Wasserstraße mit ein? Und was kann für Linz, für die urbane Bevölkerung, das Beispiel Barcelona gefällt mir sehr gut, wenn das realisierbar wäre, in relativ kurzer Zeit. Und die zentralen oder großen Parkareale dann an den Einfahrtsgebieten, die man vielleicht dann auch ein bisschen als Eventort ausbauen oder planen könnte, das wäre wahrscheinlich, und wie komme ich da dann von diesen zentralen Park-Area mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dann zu den dezentralen Arbeitsstellen oder zum Wohnraum?
Vielleicht eine direkte Antwort oder dann noch eine kurze zu der Stadtwerkstatt, zu dem Projekt.
Soll ich gleich auf das, ja. Also zum Wasser als Verkehrsweg, das ist sicher etwas, was man sich überlegen kann. Ich denke, es gibt hier Relationen, glaube ich, die interessant sein könnten, zumindest derzeit mit dem Stau auf der Rohrbacher Bundesstraße, sage ich mal, ist durchaus die Relation Buchenau-Ottensheim, fällt mir jetzt einmal auf, wäre sicher vielleicht einmal interessant zu schauen, ob nicht hier eine Möglichkeit wäre, auf dem Wasser etwas zu machen. Es gibt ja in Ottensheim, gibt es ja ohnehin die wunderschöne Drahtseilfähre, die aber gar nicht so wenig von Pendlern auch benutzt wird. Das sollte man gar nicht unterschätzen. Also da wird, da fahren relativ viel das Auto auf der einen Seite stehen lassen und mit dem Boot rüberfahren. Aber ist sicherlich ein Thema, nicht? Aber ich denke, sozusagen das Hauptthema ist sicherlich, wie geht man mit diesem Regionalverkehr um? Und da müssen sich, glaube ich, die Städte einfach auf die Füße stellen. Ich glaube, es wird in 20 Jahren, 2040, nicht so einfach möglich sein, dass man einfach in der Stadt reinfahren kann. Also da wird es Maßnahmen geben, um das zu dämpfen, zu reduzieren, mit dem Auto, als Alleinfahrer. Das machen mittlerweile amerikanische Städte. Das kann monetär sein, das kann durch Beschränkung sein, das kann durch Umweltzonen sein, aber es muss hier sozusagen einen Selbstschutz der Städte geben. Vor kurzem haben wir jetzt wieder, New York hat jetzt beschlossen, sozusagen eine City-Maut einzuführen. Amsterdam reduziert drastisch alle Stellplätze im Zentrum. Das sind Notwehrmaßnahmen und die Städte müssen das tun, glaube ich. Das ist jetzt nicht unfair den Leuten, die von außen kommen. Es gibt Lösungen, die, sage ich jetzt, real gesehen sich aber nur dann entwickeln, real gesehen nur dann wirtschaftlich tragfähig sind, wenn dieser Druck besteht. Solange man in Linz für jeden Betrieb, der neu gebaut wird, Pflichtstellplätze vorschreibt, die dann gratis Stellplätze für die Beschäftigten bedeuten, wird sich nie was ändern. Also man muss sozusagen auf der einen Seite, und das ist die Aufgabe der Städte, sozusagen hier durchaus ein bisschen restriktiv sein. Die Wiener haben das vorgeführt mit dem Parkpickerl einmal für den öffentlichen Raum, das sind die öffentlichen Stellplätze. Linz macht es ja zum Teil auch schon, Urfahranermarkt ist ja auch ein Schritt in diese Richtung. Man muss sozusagen die Peitsche einerseits haben, und auf der anderen Seite das Zuckerbrot muss man natürlich anbieten, ist keine Frage. Und da ist Park and Ride sicherlich ein ganz wichtiges Element davon, wobei ich eher glaube, dass dieses Park and Ride sich nicht auf den Stadtrand konzentrieren sollte, sondern eigentlich regional anzuordnen ist. Entlang der attraktiven Schienenachsen, da haben wir ja einige hier, die auf Linz zulaufen, mit sehr guten Bahnangeboten, mit interessanten Fahrzeiten, sozusagen hier diese Möglichkeit für den Regionalverkehr bieten.
Vielleicht eine ganz kurze Antwort auf das AEC-Ufer.
Ja, zum AEC-Ufer, da haben Sie mich vielleicht falsch verstanden. Also mein Plädoyer ist jetzt nicht dafür, dass jetzt alles niederbügelt und niederplaniert wird und nur mehr eine Sandburg nach der anderen steht sozusagen. Es sollte schon, natürlich, es ist toll, wenn solche Projekte entstehen und sollen auf jeden Fall auch Teil des Donauraumkonzeptes sein, ganz klar. Zur regionalen Sache, wenn wir das schon oft gesagt haben, jetzt die Regionen müssen zusammen, und ich bin ja meine Antwort auch noch offen geblieben. Zuerst, wie gesagt, habe, die Kommunen wollen eigentlich kooperieren. Das ist genau das, was jetzt der Helmut Koch gesagt hat. Die Kommunen müssen sich eigentlich auf die Füße stellen, dass sozusagen von Bund und Land auch die entsprechenden Instrumente in die Hand bekommen und auch die entsprechenden Förderungen. Einzelne Kommunen kann man immer mit Förderungen auf jeden Fall zur Kooperation auch zwingen. Das zeigt, glaube ich, zeigen einige regionalplanerische Beispiele. In dem Zusammenhang zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wer in Frankreich herumfährt, wird feststellen, überall, wo man hinkommt, in jede französische große oder auch kleine Stadt, überall sind moderne, urbane Straßenbahnen. Und das kommt nicht von heute auf morgen, weil sich Dijon, Metz, Bordeaux, Lille irgendwie das abgefallen haben lassen, zufällig miteinander, sondern weil einfach die Bundesregierung in Paris hier entsprechende Mittel einfach bereitstellt.
Okay, die nächste Frage, nächste Anmerkung.
Ja, Renate Püringer, ich bin diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und wie ich das Thema gelesen habe, die Stadt der Zukunft, habe ich mir gedacht, da kommt sicher auch was macht man für die alten Leute in der Stadt, was macht man für Behinderte. Wir haben jetzt ganz viel über Verkehr gesprochen und als Linzerin weiß ich, da gibt es wirklich Probleme. Aber wie können wir die alten Leute partizipieren lassen an der Gesellschaft? Wie bringen wir die auf die Straße und nicht nur, dass die daheim umeinander sitzen? Und dort versorgen wir es halt dann punktuell. Wie können wir die in den öffentlichen Raum zurückholen eigentlich? Weil die sind ja jetzt schon verrammt. Wer kümmert sich da drum? Kann ich mich da verlassen, dass die Politik sich kümmert? Oder muss ich da als Bürgerin hingehen und sagen, hey bitte, ich möchte da auch gehört, weil in 20 Jahren bin ich auch alt.
Bitte, wer möchte antworten?
Ja, vielleicht, wenn ich was dazu sagen darf. In dem Bereich, glaube ich, ist die Wohnbaupolitik wäre gefordert, hier entsprechende Konzepte zu fördern, die auch ein Wohnen im Alter eben ermöglichen. Man kann international, zum Beispiel in Zürich finden wir extrem viele Beispiele in dieser Richtung,
wo einfach hier Wohnprojekte, Wohngemeinschaften entstanden sind, sowohl, sage ich mal, eher im Bobo-Bereich, wenn ich es so nennen darf, genauso gut, aber auch im wirklich sozialen Wohnbau, wo ganz bewusst hier ja andere Konzepte gefahren werden als in Oberösterreich, wo einfach Qualität im Wohnbau vorherrscht und wo man einfach ja auch älter werden kann in so einer Wohngemeinschaft. Leider in Oberösterreich in der Wohnbaupolitik kein Thema.
Weil Sie den öffentlichen Raum angesprochen haben, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo man sich auch ein bisschen Anleihen holen kann aus anderen Städten, auch aus Wien sozusagen. Wenn wir dort partizipative Verfahren machen, um Begegnungszonen zu entwickeln oder einen Platz neu zu gestalten oder so, dann ist sicher eine Aufgabe immer dabei, auch ein spezifisches Partizipationselement für ältere Menschen in diesem Grätzl zu machen. Und da muss man auch mit eigenen Methoden arbeiten. Und das ist jetzt auch ein Link natürlich zu diesem Thema Gehen in der Stadt. Gehen in der Stadt ist nicht nur gehen, sondern gehen in der Stadt ist auch sich aufhalten, sich hinsetzen, ein Platzl im Schatten zu haben, ein Bankerl zu haben. Es ist jetzt trivial vielleicht, ein Klo zu haben. Ja, aber so ganz simple Ausstattungen, weil also in Wien gibt es so eine Grundregel, es soll alle 70 Meter sollte man sich hinsetzen können. Ja. Es wird auch nicht wirklich umgesetzt oder so in der Seestadt, so halbwegs und so, also in den neueren Vierteln, aber im Bestand gibt es da ganz viel nachzurüsten und das klingt trivial, ja. Die Banker machen erst Mobilität möglich oder wo man seine Tasche abstellen kann oder sich einmal anlehnen kann. Also sozusagen dieser Alltagskomfort eigentlich, der besonders älteren Menschen oder Menschen, die nicht gut zu Fuß unterwegs sind, entgegenkommt, aber schlussendlich allen. Ja, also das ist schon, ja, wir haben schon öfters versucht, Städten vorzuschlagen, sie mögen doch so Komfortbeauftragte sozusagen einführen. Es kostet nicht viel Geld, da immer zu schauen, wo gibt es eine Möglichkeit, das ein bisschen annehmlicher zu machen, ohne dass man jetzt alles vollräumt sozusagen. Also, und das kann man mit der Bevölkerung zusammen tun. Ja, also in Wien machen wir es halt, wenn es um eine konkrete Platzsituation zum Beispiel geht oder wenn es um die Frage Begegnungszonen geht.
Es sind noch ganz viele Fragen und die Zeit schreitet voran. Wer ist die Nächste?
Also ich hätte noch eine Frage zum Verkehr. Früher haben wir ja ganz viele Kreuzungen zu Kreisverkehren umgebaut und jetzt haben wir genau das Gegenteilige wieder vor. Also auf zwei Kreisverkehren Richtung Heizcenter von Linz haben wir vor, dass man moderne, smarte Ampelsysteme einbaut. Inwiefern sind die besser als Kreisverkehre? Sind die besser? Sind Kreisverkehre überhaupt so gut?
Knappe Frage, knappe Antwort.
Vielleicht soll ich gleich, kann man, glaube ich, kurz beantworten. Also Kreisverkehre haben Vor- und Nachteile. Sag ich mal. Im städtischen, urbanen Bereich sind sie in vielen Fällen nicht die beste Lösung. Also Kreisverkehre haben zum Beispiel für Radfahrer viele Nachteile. Es gibt also kaum gescheite Lösungen an Kreisverkehren, wie man den Radverkehr dort verkehrssicher und für die Leute attraktiv über die Kreuzung fährt. Also das ist ein gewisses Problem. Im Freilandbereich natürlich ist das etwas anderes. Also dort ist es, wo es wirklich nur an dem Straßenverkehr geht, hängt es halt von den Rahmenbedingungen, von der Leistungsfähigkeit und solchen Dingen ab. Also im urbanen Bereich sind Kreisverkehre nicht, also in vielen Fällen nicht die Lösung.
Mein Name ist...
Die smarten Ampeln?
Ich sage mal, smarte Ampeln mittlerweile, also heute sind alle Ampeln eigentlich smart. Es gibt ja im Ballungsraum kaum mehr eine Signalanlage, die nicht verkehrsabhängig gesteuert ist. Und das ist, glaube ich, mit diesen smarten Ampeln gemeint. Also Signalanlage heute reagiert auf den öffentlichen Verkehr, reagiert auf die Verkehrsbelastung, also versucht also möglichst die Wartezeiten zu minimieren.
Bitte. Mein Name ist Michael Krieger. Linz ist meiner Meinung nach sehr stark geprägt von sehr starker Zentralisierung. Das heißt, die Geschäfte fokussieren sich entweder auf die Plus-City oder auf die innere Stadt. Wir haben mit der Föst ein großes Industriezentrum. Im Hafen ballen sie jetzt dann immer mehr Betriebe. Wie viel Einfluss hat die Stadtplanung, beziehungsweise was für Konzepte gibt's von der Stadtplanung und wie viel Einfluss hat die Politik, eigentlich der Zentralisierung entgegenzuwirken und eher Richtung Dezentralisierung zu gehen, sodass die Gesellschaft generell auch am Weg in die Arbeit, in der Freizeit wieder kürzere Wege zurücklegt und vielleicht dadurch erstens einmal die Zeit für Bewegung, die Zeit, die man einfach auf der Straße verbringt, zu reduzieren und die Lebensqualität dadurch zu steigern.
Ja, ich meine, die Stadtplanung ist ja ein sehr mühsamer Job im Grunde genommen. Ne? Man braucht auf jeden Fall einmal entsprechende Visionen und Leitbilder, um dann sozusagen auch diesen Projekten, die einfach hereinprasseln, entsprechend einordnen zu können. Es hat ja die Stadt Linz jetzt vor kurzem medial verlauten lassen, dass ab sofort werden ja die Projekte von einer Kommission so anscheinend beurteilt. Das ist ja wunderschön, aber die Frage ist nur ob das jetzt bis jetzt, glaube ich, das vielleicht nur einer gemacht oder gar nicht, das weiß ich nicht. Jetzt gibt es eine Kommission dafür, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Aber nur so eine Kommission wird auch völlig überfordert sein, wenn es nicht irgendwo Ziele gibt, klare Leitlinien für Stadtteile, für diese kurzen Wege, für den Donauraum, für was auch immer. Also das heißt, hier ist einfach schon die Politik einmal prinzipiell gefordert, diese Leitbilder zu erarbeiten zu lassen und dann halt, dann ist es natürlich mühsam, sie zu verteidigen und anzuwenden. Das ist ein mühsamer Job. Ja.
Eine Ergänzung?
Ergänzung dazu, das örtliche Entwicklungskonzept der Stadt Linz, das ich ein bisschen kenne, das ist eigentlich kein zentralistisches Konzept, sondern das ist ein Konzept, das für die einzelnen Stadtteile Zentren vorsieht. Gut, das kann man jetzt in einem Plan einzeichnen, wie kriegt man das in die Umsetzung? Und so aus unserer Erfahrung in vielen Städten ist da etwas ganz Wesentliches die Frage, wie gehe ich mit dem Erdgeschoss um? Wie gehe ich baulich mit dem Erdgeschoss um? Wenn ich Wohnbebauung mache und das Erdgeschoss ganze normale Raumhöhe, Raumniedrigkeit muss ich eigentlich dazu sagen, vor 2,80 Meter mache oder so, 2,50 Meter womöglich, dann werde ich da nie Gewerbe oder Geschäfte hineinkriegen. Und wir haben vielerorts, einfach wird im Zentrum, in den Ortsteilzentren, Stadtteilzentrum genauso gebaut wie sonst irgendwo im Siedlungsgebiet. Dort ist es auch falsch. Also Erdgeschosse mit einer Mindesthöhe zu machen, sodass da eine Nutzungsflexibilität da ist für Geschäfte, für gewerbliche Nutzungen, für Bürosnutzungen, nicht? Weil das Gewerberecht erlaubt mir nicht, auf so gedrückt zu arbeiten wie zu wohnen. Ja? Das ist zum Beispiel ganz ein wesentlicher Punkt und das ist aber dann wieder eine Frage der Bebauungsplanung, schlussendlich, wie man da damit umgeht. Das heißt, da muss auch konsequent aus dem örtlichen Entwicklungskonzept und der Flächenwidmungsplanung, die da vielleicht der Kerngebietsnutzung vorsieht, in die Bebauungsvorgaben hineingegangen werden. Ein Weg da in die Richtung.
Bitte, der Nächste.
Ich habe eine Frage noch zur Stadt der Zukunft. Sie haben von der Stadt der Zukunft gesprochen, dass die Städte wachsen werden. Längerfristig werden die in die Höhe wachsen, werden die Wohneinheiten aus Ihrer Sicht damit kleiner werden, wird alles immer mehr verdichtet.
Also die Städte, wenn wir nicht drauf schauen, dann wachsen die Städte in die Breite und Linz wird auch in die Breite wachsen. Linz hat 50% der Fläche ist Grünfläche von Linz. Ja, also das soll man nicht unterschätzen. Ja, das ist so viel wie Wien und Wien wird als groß grüne Stadt Europas sozusagen gezeichnet. Ja, ist nicht innerstädtisch, aber da könnte man, ist zwar Grüngürtel und es ist regionaler Grüngürtel und so weiter, aber da könnte man schon Begehrlichkeiten sich vorstellen, die in die Breite gehen. Also die Stadt der Zukunft wird sicher kompakter werden. Ja? Aber wenn ich von kompakt spreche, dann will ich auch kompakten Grünraum, kompaktes Grünvolumen da drinnen haben. Das geht auch gemeinsam, also mit einer vernünftigen baulichen Ausformung der Stadt kann man das machen und die kompaktere Stadt kann ich besser, ist eine Nähe, eine Stadt der kurzen Wege, ist eine Stadt, wo ich leichter mit der Erschließung, mit dem öffentlichen Verkehr arbeiten kann, wo ich natürlich auch Kundenpotenzial habe für Geschäfte, für die lokalen Zentren. Also das hängt da damit alles zusammen, sozusagen mit diesem Thema der Innenentwicklung, was, glaube ich, wirklich das Thema ist, mit dem wir uns momentan in der Raumplanung beschäftigen, auf regionaler und auf lokaler Ebene.
Ich würde sagen, ein, zwei Fragen nehmen wir noch, oder?
Ein Aspekt zur Stadt der Zukunft, der vielleicht auch wichtiger ist. Ich glaube, eine Stadt der Zukunft muss auch mehr nutzungsgemischt sein. Also das, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, diese Trennung in reine Wohngebiete, in reine Gewerbezonen, in reine Versorgungszentren wie die Plus City, also dem sollte man entgegenwirken. Ich denke, die Struktur der Zukunft muss wieder mehr Mischung zulassen. Das ist teilweise auch unseren Bebauungsbestimmungen, die sehr streng sind, Schutzbestimmungen geschuldet. Aber hier eigentlich eine nachhaltige Stadt der Zukunft muss also hier es ermöglichen, dass eben, sage ich, sich Gewerbe, das also nicht was, jetzt nicht zu störend ist, aber auch Büronutzungen und andere Dinge sich besser mischen kann.
Ja, ich möchte noch sagen, wir haben jetzt viel gesprochen darüber, wie man besser in die Stadt reinkommt und wieder raus. Aber was passiert denn mit dem Verkehr in der Stadt? Wir haben gehört, dass das in Zukunft schwierig sein wird, in die Stadt hineinzukommen, beziehungsweise sogar verboten wird oder mit hohen finanziellen Auflagen passiert. Der stehende Verkehr wird in Zukunft teurer werden als der Treibstoff, den ich im Monat für das Auto brauche. Also sprich, der Individualverkehr muss zwangsläufig zurückgehen. Ich habe heute einen Begriff vermisst und das ist autonomes Fahren. 2040 ist ja weit weg, aber doch nicht so weit weg. Es gibt Versuche überall schon in der Welt, was autonomes Fahren betrifft. Und was heißt autonomes Fahren? Für mich heißt das, dass der Individualverkehr völlig ausgesperrt wird, dass ich ein Fahrzeug bestelle von Punkt A zu Punkt B. Es wird auf das individuelle Auto verzichtet werden müssen. Es werden auch keine Führerscheine mehr gemacht. Und was ganz wichtig ist, die Strukturen in der Stadt verändern sich total. Und somit meine ich, dass sich verschiedene Probleme von selber lösen werden. Wenn es keine individuellen Fahrzeuge mehr gibt, wird es auch keine Parkplätze mehr benötigt. Also sprich, die ganzen Parkhäuser,
Parkplätze. Genau das haben wir sogar gehört.
Wären frei.
Wenn ich mich richtig erinnere. Darf ich an der Stelle unterbrechen und nur ein kurzes Statement zum autonomen Fahren, das nochmal wiederholen?
Vielleicht, ich habe das am Anfang kurz angesprochen, aber jetzt nicht, weiß Gott wie, ausgeführt, weil ich glaube, in der Stadt ist sicherlich das der Anwendungsbereich für autonomes Fahren, wo das am letzten wirklich in die Breite gehen wird, weil das technisch am anspruchsvollsten ist. Es gibt auch viele Aspekte, das könnte man den ganzen Abend damit gestalten. Autonomes Fahren kann zum Beispiel dazu führen, dass die Straßen wieder mehr getrennt werden, dass hier Zäune durch die Stadt gebaut werden müssen, weil autonome Fahrzeuge ja dazu so ausgelegt sein müssen, dass sie, wenn irgendein Hindernis auf der Fahrbahn ist, das Ding zum Stehen kommt. Das heißt natürlich, das kann man sich im städtischen Bereich vorstellen, sage ich mal, wenn ich ein Lausbub bin, gehe aus auf die Waldeckstraßen, stelle mich hin und die ganze Partie steht. Also, das sind aber jetzt reale Probleme natürlich. Die ersten Fahrzeuge, die es gibt, da ist es so. Also dieser autonome Bus, der in Salzburg schon herumfährt, hat genau das Problem. Wenn irgendwo auf der Straße eine Kiste liegt, bleibt der stehen und ist hilflos und kann nicht mehr weiterfahren. Also das sind jetzt nur anfangs Probleme, aber das Problem bleibt bestehen, dass diese Fahrzeuge natürlich sicher sein müssen. Das heißt, sobald ein Fußgänger nur am Fuß runter tut, muss das Ding stehen. Das heißt, man kann also den Verkehr, ob mutwillig oder nicht mutwillig, behindern. Das würde tendenziell dazu führen, dass man wahrscheinlich zu der Forderung kommt, wir müssen die Hauptstraßen mit Zäunen links und rechts versehen. Also das sind viele Dinge, die noch zu klären sind. Also ich bin jetzt nicht so optimistisch, dass ich glaube, dass man da alle Probleme lösen kann. Ich glaube, es ist eine Riesenchance. Man muss als Gesellschaft aufpassen, was hier wirklich passiert, weil derzeit bestimmt die Entwicklung nicht die Politik oder das, was wir wollen oder was die Leute wollen, sondern die Hersteller von diesen Fahrzeugen. Das sind jetzt die Amerikanischen, die Vorreiter, das aber jetzt auch die anderen Automobilindustrie springt drauf auf. Und die haben natürlich ein Interesse, möglichst viel von dem Zeug zu verkaufen. Und das ändert einmal grundsätzlich in der Stadt gar nichts. Also man kann diese Technologie nutzen, um sowas, was Sie angesprochen haben, sozusagen vorzuschreiben, zu sagen, es gibt Umweltzonen, wo man mit klassischen Fahrzeugen nicht reinfahren darf. Dafür gibt es eben ein Angebot von fahrerlosen Taxis oder wie immer man das nennt. Dann ist das, denke ich, eine sinnvolle Anwendung. Aber sich von der Technologie allein jetzt die große Lösung zu erwarten, bin ich ein bisschen skeptisch.
Ich schaue zum Herrn Intendanten. Sollen wir aufhören oder gibt es noch Fragen? Langsam.
ganz kurz, was mir auch immer ein Anliegen ist, dass in Oberösterreich zum Beispiel eine Karte für den öffentlichen Nahverkehr geben sollte. Und das gibt's auch nicht. Da sind wir dann wieder bei den Kooperationen. Und das andere noch mit dem Parken, das ich jetzt gehört habe, dass für die großen neuen Autos, die, weiß ich, 3, 4 Meter, 5 Meter lang sind, Parkplätze extra gebaut werden sollen. Ich denke, die sollten 2 Parkplätze bezahlen. Das ist so meins, ja. Ich finde das ein Ding. So, das war jetzt.
Dürfte ich nur eine Frage noch stellen, und zwar in die Richtung, mir geistert jetzt immer herum, ich lese gerade das Buch, ich bin kein Raumplaner, ich bin kein Architekt, ich komme eigentlich aus dem Thema Stadt-Standard-Marketing, mein Name ist Thomas Ecker, und ich lese gerade das Buch von Jan Gehl, Städte für Menschen und nicht für Autos. Und ich frage mich jetzt, der Helmut Koch hat es so, diesen Paradigmenwechsel, wie kriegt man den hin? Ich glaube, so aus meiner Erfahrung, nicht indem man auf städtische Ebene geht, sondern müsste man da nicht auf nationale Ebene auf die Raumplanung, auf die Architektur, auf die Universitäten vor allem hingehen, dass man da mehr Jan Gehls, der weltweit tätig ist, der jetzt gerade vor kurzem in Times Square verkehrsberuhigt hat. Das hat der Jan Gehl geschafft und da quasi eine Treffpunktzone geschafft hat oder in Moskau oder wo auch immer hinkommt. Der lebte das vor mit seinem Heimatort Kopenhagen und tourt eigentlich quer durch die Welt. Brauchen wir mehr Jan Gehls, um national auf die Raumplanung einzuwirken, auf die Universitäten? Oder wie sehen Sie das? Weil es braucht ja irgendwo einen Hebel.
Also ich glaube also überhaupt nicht, dass es irgendwie zu wenig der Ausbildung liegt, sind wir sicher überhaupt nicht. Also sehr viele, die derartige Studienrichtungen machen, sind dann eigentlich sehr frustrierend in der Praxis. Also ich glaube, da würde ich nicht ansetzen. Wo man ansetzen muss, ist einfach in der, ja, in der, eigentlich in der Basis. Ne? Im Prinzip kann der Druck an die, das ist Aufgabe der Politik, hier die Rahmenbedingungen zu setzen, und die Politik bewegt sich immer dann, wenn sozusagen die Wähler gewisse Dinge einfach einfordern. Und da, glaube ich, ist Linz nicht unbedingt die Vorreiterrolle, dass man, warum bewegt sich unsere Stadtpolitik sehr langsam nur, sage ich mal, wahrscheinlich, weil die Bevölkerung letzten Endes in diesem Bereich eben sehr träge ist. In anderen Städten wird halt mehr eingefordert. Ne? Das ist meine Vermutung dazu.
Wir haben noch eine Frage.
Ja, ich hätte eine Frage, und zwar, ich habe Bauingenieurwesen studiert und ich bin in der Voestalpine tätig für Bauplanung, und wir haben immer wieder das Problem, dass wir als Planer eigentlich mit der Punkt- und Komma Strategie des Magistrats quasi da die Bauplanung durchzuprüfen, eigentlich so sehr beschäftigt sind, dass man sich gar nicht um andere Sachen kümmern kann. Die Bauplanung ist mit 9 verschiedenen Bundesländergesetzen und einer OEB-Richtlinie und einer Arbeitsstättenverordnung und was weiß ich für andere Verordnungen sonst noch, eigentlich so eingedämmt, dass der raumplanerische Fokus überhaupt nicht mehr in der Planung stehen kann, weil das andere damit verhindert wird. Also ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie da quasi Stadt und Land und Bund irgendwie selber im Wege stehen durch so viele Gesetze und Vorschriften, die man eigentlich nämlich de facto gar nicht mehr einhalten kann, weil sie sich widersprechen.
Wer möchte?
Ja, ich konnte jetzt nicht applaudieren, weil ich das Mikrofon in der Hand hatte. Aber das ist natürlich die Situation, Raumordnung ist nicht bundesweite Ländersache. Es hat schon auch Vorteile, ja, dass es, wenn man es regional organisiert ist, die Bauordnungen sind Ländersache und dann auch noch wird es auf der örtlichen Ebene, in der örtlichen Baupolizei umgesetzt. Das heißt, Österreich leistet sich schon einen ziemlichen Luxus als dieses kleine Land, das jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich ist. Ja, also sage ich als Vorarlbergerin und Burgenlandliebhaberin, das könnte man schon zusammenbringen, und das macht natürlich schon viele Reibungsverluste aus. Und dass es von der Bundesebene eigentlich ganz wenige Impulse wirklich gibt für Raumordnung, für integrative Raumordnung. Ja. Also im Bund passiert viel, ja. Eisenbahnbau und Straßenbau und Kraftwerke und alles Mögliche ist Bundessache.
Aber was eben die Regionalentwicklung anbelangt und die Stadtentwicklung anbelangt, ist eine große Lücke da. Es gibt keine Städtepolitik in Österreich. Wir sollen die machen, die Städtebund ja, aber auf Bundesebene gibt es das eigentlich nicht. Es gab jetzt in den letzten Jahren auf der österreichischen Raumordnungskonferenzebene, also wo Bund und Länder gemeinsam versuchen, sich zu koordinieren in Sachen Raumordnung, ist eine Stadtregionsagenda entstanden. Und da muss ich jetzt auch ein bisschen wieder Lanze für Stadtregionen brechen und so. Und Oberösterreich auch. Oberösterreich hat diese Tätigkeiten auf der ÖROC-Ebene genutzt, um EU-Gelder nach Oberösterreich zu holen, um stadtregionale Konzepte zu machen. Ja. Das hat außer Oberösterreich noch die Steiermark begonnen und das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man in die Richtung arbeitet. Aber das ist alles ziemlich kompliziert, muss man dazu sagen. Und weil der Herr gesagt hat, dass die Unis sollen da ein bisschen mehr tun sozusagen. Ja, ich finde aber ein bisschen auffällig, dass wenn ich jetzt unsere Fakultät anschaue, an unsere Studienrichtung, Raumplanung, dass wir viel mehr Anfragen, Nachfrage aus, also für Studienarbeiten oder für Studien aus Graz, aus Salzburg, ja, aus dem fernen Westen haben als aus Linz. Ja. Und es ist auch, wenn man mit einem Impuls kommt sozusagen in Linz, das ist nicht so einfach.
Ich würde sagen, wir nehmen das als Schlusswort. So negativ. Nicht so einfach. Es war auch nicht so einfach, diese ganzen vielen Themen und Aspekte unter einen Hut zu bringen. Heute Abend ist uns nur streckenweise gelungen. Ich hoffe, es war trotzdem spannend. Ich bedanke mich für das zahlreiche Erscheinen. Den ganzen Abend gibt es auf DorfTV nachzusehen, demnächst in der Mediathek oder im Fernsehen. Ich bedanke mich bei Ihnen drei fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren und sage bis zum nächsten Mal im Kepler-Salon. Thank you.